Eigentlich hat sie dieses Buch gar nicht schreiben wollen, aber dann kam der 7. Oktober 2023. Die Journalistin Alena Jabarin ist Deutsch-Palästinenserin mit deutscher und israelischer Staatsbürgerschaft. Sie wuchs in Hamburg auf. Der letzte Himmel erzählt die Geschichte ihrer Familie und davon, was Palästina für Alena Jabarin bedeutet. Und ich hatte die Gelegenheit, vor der Sendung mit der Autorin und Journalistin auf Radio 3 zu sprechen. Alena Jabarin, herzlich willkommen. Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Meine Suche nach Palästina, so lautet der Untertitel Ihres Buches. Worin genau bestand und besteht für Sie diese Suche?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin als Halbpalästinenserin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin sehr deutsch sozialisiert. Palästina war für mich vor allem, ja, waren Sommerferien, waren schöne Sommer mit meiner Familie. Und je älter ich wurde und je mehr ich mich auch selbst politisiert habe, auch durch mein Studium, dann wurde ich Journalistin, verstand ich eben, dass das Thema Palästina eben vor allem im deutschen Kontext nochmal sehr viel mehr bedeutet, dass es oft Emotionen oder Assoziationen hier in Deutschland hervorruft, die so gar nicht zu dem passten, was ich mit Palästina verband. Und das bestärkte mich eigentlich in dem Wunsch, noch mehr verstehen zu wollen. Und ich bin selbst israelische Staatsbürgerin, also meine Familie sind Palästinenser mit israelischem Pass. Das heißt, ich hatte auch ein sehr unvollständiges Bild und habe mich deswegen entschieden, dann ins besetzte Westjordanland zu ziehen und dort auch wirklich Alltag zu leben, dort zu arbeiten für eine längere Zeit, um wirklich zu verstehen, was es heißt, palästinensisch zu sein auf allen Ebenen. Und zwar nicht nur in Relation zur israelischen Militärbesatzung, was ja sehr viel Raum immer einnimmt, auch in Debatten, sondern auch ganz abgesehen davon. Und das habe ich dann gemacht, nämlich für 3 Jahre nach Ramallah gezogen und habe dort gelebt und gearbeitet und Freundschaften geschlossen, sehr, sehr viel gesehen, sehr viele Erfahrungen gemacht, viel nachgedacht, viele Fragen sind aufgekommen. Und über diese Zeit habe ich dann geschrieben.
Mm. 2022 sind Sie dann zurückgekommen. Sie lassen uns eben teilhaben in diesem Buch an Ihren Erlebnissen in den Palästina, an Ihren Erinnerungen auch. Sie sagten es schon, ein Land, das Sie eigentlich zunächst ganz unbeschwert von den Sommerferien bei der Familie kannten und dann später als Journalistin eben viel bereist haben. Wir erfahren von den ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten dieses doch sehr fragmentierten Palästinas. Es geht um ihre Freunde und Verwandte und wie sie versuchen, ihren Alltag. Sie sagten es, es geht nicht nur um die israelische Besatzung, aber dennoch, sie ist sehr präsent, wie sie ihren Alltag trotz und unter der israelischen Besatzung versuchen zu meistern. Wann und warum haben Sie entschieden, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe erstmal während meiner Zeit dort sehr, sehr viel dokumentiert. Das mache ich ohnehin gerne. Ich war zwar nicht als Journalistin explizit dort, aber ich bin Journalistin und das liegt mir dann so ein bisschen im Blut, viele Fragen zu stellen, vieles festhalten zu wollen. Viele Geschichten und Erlebnisse, die ich hatte, hatte ich auch schon erzählt, meinen Freundinnen. Ich hatte also vieles auch schon für mich in irgendeiner Form in Worte gefasst. Und diese Geschichten waren halt irgendwie da und ich wusste auch, dass ich sie in irgendeiner Form teilen wollen würde, aber ich hatte keinen konkreten Plan. Nach dem 7. Oktober schrieb ich einen Artikel für den Feuilleton der Süddeutschen Zeitung über meine Kufiye, über mein sogenanntes Palästinensertuch, wie man in Deutschland sagt, weil dieses Tuch, was für mich nur positive Assoziationen hervorruft, was ich mit meinem Opa verbinde, das wurde plötzlich kriminalisiert in Deutschland, in dem Land, in dem ich lebe, und wurde verboten an Schulen. Menschen wurden auf der Straße angehalten, weil sie die Kufiye trugen, und das stand für mich sehr symbolisch dafür, wie palästinensische Identität so gefühlt aus der deutschen Öffentlichkeit vertrieben werden sollte, kriminalisiert wurde, mit Terrorismus und Barbarentum gleichgesetzt wurde. Und das hat mir damals die Luft zum Atmen genommen. Das war ja nur ein Aspekt von vielen, für mich sehr symbolträchtig. Und darüber habe ich geschrieben. Und daraufhin meldete sich ein Literaturagent bei mir und fragte mich, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte. Ich war in der Zeit in einem sehr seltsamen Zustand. Das waren die Wochen nach dem 7. Oktober. Alle Betroffenen waren, glaube ich, in einer Art von Schockzustand. Und ich habe erstmal nicht darauf reagiert, weil es mir auch absurd vorkam, in der Situation zu schreiben, weil ich auch nicht dachte, dass ich Worte überhaupt finden könnte. Und bin dann aber irgendwann darauf zurückgekommen, auch weil ich als Journalistin das Gefühl hatte, in meinem Beruf Ich habe als Journalistin auch in der Zeit gearbeitet, als Redakteurin für ein öffentlich-rechtliches Format. Ich hatte das Gefühl, dass ich der Essenz dessen, für das ich eigentlich ursprünglich Journalistin wurde, nicht mehr gerecht werden konnte in dem Raum, in dem ich gearbeitet habe.
Nämlich?
Unangenehme Wahrheiten auch auszusprechen. To speak truth to power. Machtmissbrauch anzusprechen. Dinge zu sagen, auch wenn man weiß, dass es vielleicht negative Reaktionen hervorrufen kann. Ich habe unter meinen KollegInnen und ich war mit bin bis heute mit sehr vielen JournalistInnen im Austausch in Deutschland ein Klima der Angst wahrgenommen und das wurde ja auch explizit so ausgesprochen. Viele hatten Sorge, falsche Dinge zu sagen, zu uninformiert zu sein, um sich zu der Thematik zu äußern. Aber während all dies geschah, wurden Menschen getötet. Und es ist ja eigentlich dann genau unsere Aufgabe als Journalistinnen, dieses zu benennen und dem auf den Grund zu gehen. Angst ist kein guter Ratgeber, wenn man politischen Journalismus machen möchte. Ich fühlte mich also dort nicht an der richtigen Stelle in dem Moment und dachte, dass es vielleicht jetzt stattdessen dann an der Zeit wäre, das, was ich erlebt habe, aufzuschreiben und habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, eben über die Zeit vor dem 7. Oktober zu schreiben und mich ein bisschen loszulösen von dieser Situation, in der wir uns damals alle befanden oder alle Betroffenen zumindest befanden und jetzt auch immer noch befinden, des täglichen Nachrichtenverfolgens. Jeden Tag passieren neue schlimme Dinge, man rennt hinterher, man versucht zu verstehen und bevor man überhaupt etwas aufgearbeitet oder wirklich durchdrungen hat, passiert schon wieder das Nächste. Also man reagiert immer, man hechelt hinterher, man kommt gar nicht wirklich dazu, etwas zu schaffen. Und deswegen war es auf eine Art und Weise auch heilsam für mich, diesen Cut an der Stelle zu machen und zu sagen, nee, ich schreibe jetzt bewusst über 3 Jahre vor dem 7. Oktober, weil das Buch ja trotz allem ganz viele Wahrheiten enthält, die noch immer gültig sind, auch wenn natürlich manche Menschen und Orte, die vielleicht in dem Buch kommen, heute nicht mehr existieren und vieles sich auch verändert hat.
Die Journalistin Alina Jabarin ist zu Gast auf Radio 3. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina. Und genau darüber unterhalten wir uns. Sie waren sehr viel unterwegs in Palästina. Durch Ihren israelischen Pass haben Sie eben auch die Bewegungsfreiheit und haben Menschen besucht, befragt, zeigen eben, was Sie ganz deutlich auch gerade schon mal ausformuliert haben, ein anderes Palästina, nämlich wirklich den Alltag von ganz normalen Menschen, die einfach ihr Leben möglichst friedlich leben möchten. Sie zeigen sehr klar, in welchen Dilemmata sie sich befinden, ganz unterschiedlich gepolt, sei es durch spontane Verhaftungen und Willkür der israelischen Besatzung. Sie zeigen natürlich auch unterschiedliche Reaktionen auf das Ganze, von radikalisiert bis ganz progressiv und friedlich. Im Sinne von, wie kann man an einer Shared Society für Israel-Palästina basteln? Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf Ihr Buch? Sie sind damit unterwegs, seit Anfang Mai ist es draußen. Was erleben Sie bei Ihren Lesungen?
Ich hatte jetzt erst einige wenige Lesungen. Meine Premiere steht noch bevor. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht darüber, dass ich sehr, sehr viele positive Reaktionen bekomme. Es ist nicht einfach, in Deutschland ein Buch über Palästina zu schreiben, wenn man den Kontext kennt, wenn man weiß, dass eine Adania Shibli zum Beispiel, eine palästinensische Autorin von der Frankfurter Buchmesse kurz nach dem 7. Oktober ausgeladen wurde, obwohl sie natürlich nichts mit dem 7. Oktober zu tun hatte, dass ein Nathan Thrall, ein Pulitzer-Preisträger, in Frankfurt ausgeladen wurde, wo er lesen wollte, weil er über Realitäten im Westjordanland schreibt. Und wenn man sowas im Hinterkopf hat, ist es natürlich schwierig, das auszublenden beim Schreiben. Also man hat nicht dieses Gefühl, man schreibt total für eine offene, offenherzige Gesellschaft, die das Buch erstmal unvoreingenommen empfangen wird, sondern man rechnet eigentlich mit ganz viel Abwehr. Ich habe versucht, beim Schreiben das auszublenden und mir immer vorgestellt, dass das Buch irgendwann vielleicht auf Spanisch übersetzt wird oder auf Italienisch und ich das an irgendeiner Uni in Neapel vorstelle. Und ich wollte eigentlich diese deutschen Reaktionen vor allem überstehen. Und ich muss sagen, bisher waren die Reaktionen extrem positiv. Also es war, muss ich sagen, von Deutschen, die jetzt keinen persönlichen Bezug haben, die haben mir gesagt, dass sie sehr viel verstanden haben, dass sie durch das Buch sehr interessante, wenn auch schwierige Debatten zum Beispiel am Osterfrühstück mit ihren Familien hatten, dass sie es auch bewusst verschenkt haben an KollegInnen, ja, dass es ihnen neue Türen eröffnet hat. PalästinenserInnen hingegen, deren Reaktion für mich besonders wichtig war und die mich auch am meisten besorgt hat, weil man weiß immer, die eigenen Communities in Anführungsstrichen sind oft die kritischsten, die haben einfach oft angefangen zu weinen, wenn sie mich gesehen haben auf Lesungen. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie sehr PalästinenserInnen in Deutschland auch ihre Emotionen eigentlich kontinuierlich unterdrücken müssen, weil wir so wenig Raum haben, über unsere Realitäten zu sprechen und es auch nicht gewöhnt sind, dass über unsere Geschichten, wenn ich das mal so platt sagen darf, an deutschen Theatern oder in öffentlichen Institutionen gesprochen wird. Also da ist ganz viel angestaut. Und ich hoffe natürlich, dass das Buch dahingehend auch Räume öffnen kann.
Dass sich die Situation nach dem Hamas-Massaker und der Verschleppung der Geiseln und dem anschließenden Krieg in Gaza so sehr zuspitzen würde, wie es derzeit der Fall ist, das entsetzt ja viele Menschen weltweit, auch in Israel. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal, die Situation der Menschen desperat. Hat der Krieg in Gaza auch etwas mit Ihren persönlichen Erinnerungen gemacht, Alina Jabarin?
Also ich muss dazu sagen, ich war ja nie in Gaza. Ich schreibe auch darüber, durch meinen israelischen Pass darf ich nicht nach Gaza. Ich habe es zweimal versucht in der Vergangenheit, es hat beide Male nicht geklappt. Ich habe Freunde in Gaza, ich hatte Freunde in Gaza, die sind nicht mehr dort. Aber Gaza ist für PalästinenserInnen ein Bestandteil sozusagen unseres Landes, unserer Bevölkerung, auch wenn es abgetrennt und die Menschen eingeschlossen sind. Und ja, ich kann nur sagen, ich sehe die Bilder aus Gaza und ich sehe Menschen, die ich liebe. Ich sehe Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann. Heute Morgen geht viral das Video eines kleinen Mädchens, das einem Feuer entgeht, während ihre gesamte Familie verbrennt. Das sind Bilder, die ich tagtäglich sehe, die ich gesehen habe, während ich geschrieben habe. Also ich habe diese Bilder morgens gesehen und mich dann an den Schreibtisch gesetzt und geschrieben. Es war etwas, was schwierig für mich war, auszublenden, was mir teilweise das Gefühl gegeben hat, dass es wahnsinnig banal ist, was ich tue. Es hat mich an der Macht und der Kraft überhaupt von Sprache zweifeln lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass so vieles schon gesagt ist und geschrieben ist, aber es trotzdem auf eine Art und Weise nichts verbessert. Gleichzeitig hat es mir auch eine weitere Dringlichkeit vermittelt, der Entmenschlichung eben auch entgegenzuwirken. Sprache spielt eine ganz besondere Rolle auch, wenn es darum geht, wie wir über Israel-Palästina sprechen. Wann sprechen wir von Massakern? Ist es kein Massaker, wenn Familien verbrennen? Wann sprechen wir von Krieg? Warum können wir über bestimmte juristische Begriffe gar nicht sprechen, ohne dass es sofort Gegenreaktionen hervorruft, wie zum Beispiel Apartheid, Genozid, das ja alles juristische Begriffe sind, die vor Gerichten verhandelt werden. Und dennoch werden sie auf eine Art und Weise tabuisiert. Also Sprache ist ein Instrument und es kann und wird verwendet in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber hier auch sehr, sehr stark, um Dinge zu verwässern, zu vernebeln, zu verdecken, zu verdrehen. Aber eine sehr klare Sprache erfordert es eben, um Dinge zu benennen. Und ich glaube, das ist die Grundlage, um überhaupt an eine bessere Zukunft zu denken. Insofern, ohne einem Buch jetzt zu viel Bedeutung beizumessen, hat die Situation mich trotzdem darin bestärkt, zu dokumentieren und Dinge festzuhalten. Ein Buch bleibt ja und Menschen, Orte, Städte, Häuser bleiben nicht. Deswegen habe ich noch mehr eigentlich daran geglaubt, auch dass es wichtig ist und glaube auch, dass es wichtig ist. Nicht nur, dass ich dieses Buch geschrieben habe, sondern dass noch viel mehr Menschen dokumentieren, jetzt auch ganz genau hingucken und klare, mutige Worte für das finden, was passiert.
Und hoffentlich auch Räume öffnen, in denen miteinander gesprochen werden kann.
Ja.
Alina Jabarin, Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, 384 Seiten. Es kostet knapp 23 Euro. Morgen Abend findet die Buchpremiere in Berlin statt, im Heimathafen Neukölln. Sie ist komplett ausverkauft. Und dennoch, wenn Sie es versuchen möchten und ein paar Restkarten ergattern wollen, beginnt es dort um 20 Uhr. Alina Jabarin, danke für das Gespräch auf Radio 3.
Vielen Dank, Frau Kupferberg.